kommen wir heute Morgen wieder zurück zum zweiten Korintherbrief und wollen in den kommenden Wochen zumindest noch das fünfte Kapitel zu Ende betrachten, bevor wir uns dann wahrscheinlich anderen Texten zuwenden werden. Alles unter dem Vorzeichen Jakobus Kapitel 4, 15, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wir erinnern uns daran, dass der Apostel Paulus im vierten Kapitel dieses Briefes von den mancherlei Beschwerden in seinem Dienst als Verkündiger des Evangeliums gesprochen hat und seine leiblich-irdische Existenz mit einem zerbrechlichen Tongefäß vergleicht, in dem sich der überaus kostbare Schatz des Evangeliums befindet. Wir haben aber diesen Schatz, so schreibt er in Vers 7, in irdenen Gefäßen, das heißt also in zerbrechlichen Tongefäßen. Mitten auf diesen Sterbenswegen, die der Apostel Paulus ja nun mal in ganz besonderer Weise zu gehen hatte, mitten auf diesen Sterbenswegen offenbarte sich jedoch immer wieder die Kraft des Lebens Christi. Bei allen äußeren Verschleißerscheinungen wurde doch seine innere geistliche Kraft immer wieder erneuert. Im Vergleich zur ewigen zukünftigen Herrlichkeit sah er die zeitlichen Trübsale als leicht an, weshalb er sich durch die vielen Leidenswege, die ihm ja von Gott in Verbindung mit seinem Dienst verordnet waren, nicht entmutigen ließ. Paulus wusste, dass er einmal eine neue Hütte, einen neuen Bau, einen neuen Leib, das ist damit gemeint, mit dem Begriff Hütte, einen neuen Leib bekommen würde. Bei der Entrückung der Gemeinde oder aber in der Auferstehung von den Toten. Das Überkleidetwerden mit einem neuen Leib bei der Entrückung der Gemeinde Jesu, das würde er allerdings vorziehen. Auf jeden Fall, so oder so, würde er dann auf ewig mit dem Herrn sichtbare Gemeinschaft haben dürfen. Und das ist ja eben nur möglich in einem Herrlichkeitsleib, in der Vollendung. Im Blick auf das Erreichen dieses Zieles dürfen alle Gläubigen, also auch wir, trotz mancherlei Leidenswege voller Zuversicht sein. So heißt es hier in Vers 6, so sind wir denn alle Zeit getrost. Das heißt voller Zuversicht. Denn der Garant dafür ist Gott selbst, der uns dazu bereitet hat und uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, so heißt es hier in Vers 5. Wir dürfen uns also auf den verlassen, der uns selbst durch Christus zur Herrlichkeit bereitet hat. Alles, was unser irdisches und geistliches Leben betrifft, hat seinen Ursprung in Gott. Das ist ganz wichtig, in Gott, dem Vater, in seinem liebenden, barmherzigen Herzen. Und als wir zum Glauben an Christus kamen, da wurden wir überkleidet mit der Gerechtigkeit Christi. Und da hat er uns als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist schenkt uns jetzt schon, bereits also in dieser Zeit, einen Vorgeschmack der zukünftigen Herrlichkeit. Und das eben unter mancherlei Beschwernissen, die wir in dieser Zeit und Welt zu erdulden haben. Der Heilige Geist deutet auf die unendlich größere Herrlichkeit in der sichtbaren Gemeinschaft mit unserem Herrn hin. Sie wird diesem Unterpfand mit absoluter Sicherheit folgen. Außerdem wirkt er, der Heilige Geist, durch das Wort Gottes alles, was nötig ist, damit wir das Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen. Das Haupthindernis für diese vollkommene, sichtbare Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes, die wir ja jetzt noch nicht haben in dieser Weise, im Schauen, ist unser irdischer Leib. Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, dass die Bibel keine Leibfeindlichkeit kennt. Im Gegenteil. Der Leib ist für den Gläubigen ein Werkzeug der Gerechtigkeit, so lesen wir Römer Kapitel 6. Und mit diesem Leib dient der Gläubige seinem Gott. Und gibt es eine größere Wertschätzung als die, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisset ihr nicht? So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief an die Gläubigen in Korinth. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dennoch kann uns unser Leib, das wissen wir aus eigener Erfahrung, mancherlei Not bereiten und geht irgendwann den endgültigen Sterbensweg. Außerdem kann er immer noch von der Sünde missbraucht werden. Vor allen Dingen, und davon spricht Paulus hier in unserem Abschnitt, trennt dieser Leib uns von der sichtbaren Herrlichkeit in Christus. Also auf der einen Seite wertschätzen wir unseren Leib. Er ist ein kostbares Gut, er ist ein kostbares Geschenk Gottes, das er gebraucht, um sich selbst dadurch zu verherrlichen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in Christus Jesus. Auf der einen Seite also wertschätzen wir diesen Leib und auf der anderen Seite trennt er uns von der sichtbaren Herrlichkeit Gottes, von der sichtbaren Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Solange wir im Leibe wohnen, schreibt Paulus hier, weilen wir fern von dem Herrn. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, also in unserem irdischen Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Das heißt also, unser irdischer Leib trennt uns von der sichtbaren Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir wandeln noch nicht im Schauen, sondern im Glauben. Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das gilt also für diese Zeit. Wir sind noch von der sichtbaren Herrlichkeit Gottes in Christus getrennt, fern, wir schauen sie noch nicht, wir schauen unseren Herrn Jesus nicht in seiner Herrlichkeit. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das bedeutet nicht, ist auch immer wieder wichtig, zu betonen, was ein Vers nicht bedeutet, damit wir da klarkommen. Das bedeutet also nicht, dass wir nicht jetzt schon schöne Stunden in der Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Kostbare Stunden, Zeiten, die wir nicht missen wollen. Der Gemeinschaft mit ihm, Lesen seines Wortes, Hören auf sein Wort, im Gebet, Suchen seiner Gegenwart. Haben wir nicht die Vergebung unserer Sünden durch den Glauben an Christus? Das ist doch ein unendlicher Reichtum, der uns geschenkt ist durch den Glauben. Glaube ist ein ganz, ganz kostbares Gut. Haben wir nicht durch den Glauben eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott? Haben wir nicht durch den Glauben an Christus den Heiligen Geist empfangen? Epheser Kapitel 1. Als wir gläubig wurden, haben wir den Heiligen Geist empfangen, der nun in uns wohnt und uns lehrt. Dieser wunderbare, herrliche, kostbare Lehrer, den Gott uns gegeben hat. Haben wir nicht im Glauben an Gottes Verheißungen manche wunderbare Gebetserhörungen erfahren? Wenn wir dann zurückschauen, können wir nur staunen über das, was Gott getan hat. Im Glauben haben wir die Verheißung Gottes ergriffen in seinem Wort. Und Gott hat sich dazu bekannt und hat seine Verheißung erfüllt. Ist nicht unser Glaube, wie Johannes das schreibt im ersten Johannesbrief, der Sieg, der die Welt überwunden hat? Und wie viele große Dinge haben Männer und Frauen durch den Glauben an Gottes Wort erlebt? Das lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 11. Und ist nicht das Wort Gottes, wenn es sich mit unserem Glauben verbindet, süßer als Honig und Honigseim? Psalm 19. Das ist tatsächlich so. Und obwohl wir den Herrn nicht sehen, so haben wir ihn dennoch lieb, schreibt Petrus. In allen Stücken sind wir reich gemacht durch den Glauben. Also der Glaube ist etwas ganz, ganz Herrliches, ein Werk Gottes an uns, ein Werk des Wortes Gottes, ein Werk des Heiligen Geistes, der immer mit dem Wort Gottes verbunden ist. Ne? Wort Gottes und Heiliger Geist dürfen wir niemals voneinander trennen, gehört immer zusammen. Und obwohl wir all diese herrlichen Erfahrungen gemacht haben durch den Glauben, der sich auf Gottes Wort stützt, müssen wir doch sagen, dass das Schönste uns noch vorbehalten ist bis zur Wiederkunft unseres Herrn, nämlich die schrankenlose Gemeinschaft mit dem Herrn in einer neuen Leiblichkeit. Davon spricht der Apostel Paulus hier. Wir wandeln jetzt im Glauben und nicht im Schauen, machen manche wunderbare Erfahrungen durch den Glauben an Gottes Wort. Aber es ist eben noch kein Schauen. Jetzt können wir ihn noch nicht sehen, unseren Herrn der Herrlichkeit, wie er ist. Und das wird erst bei der Leibeserlösung der Fall sein. Das ist also der Gedankengang hier in diesem Abschnitt, der zum Teil nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Wie Petrus ja auch schreibt in seinem zweiten Brief über das, was der Apostel Paulus geschrieben hat, manches ist nicht leicht zu verstehen, manches ist schwer zu verstehen. Aber wir wollen uns immer wieder Mühe geben, darüber nachzudenken und zu versuchen, dem Apostel in seinen Gedankengängen zu folgen. Ja? Nicht immer so einfach. Also, das Schönste kommt noch. Unsere Erlösung, Leibeserlösung, dann werden wir ihn schauen. Jetzt wandeln wir noch im Glauben. Da wir uns aber danach sehnen, nämlich den Herrn zu schauen in seiner Herrlichkeit, so nehmen wir auch getrost den Sterbensprozess in Kauf. Davon spricht Paulus ja hier auch in diesem ganzen Abschnitt. Er zieht es vor, er würde es vorziehen, überkleidet zu werden mit dem neuen Leib bei der Entrückung. Aber selbst wenn er den Sterbensprozess an sich geschehen lassen müsste, so wäre er doch getrost im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, die auf ihn wartet. Hauptsache ist für ihn, dass wir zu Hause sind. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist für ihn die Hauptsache. Das wollen wir mal dick unterstreichen. Bei Jesus zu sein, bei ihm zu sein, alle Zeit, wie Paulus auch schreibt im 1. Thessalonicher Brief. Das ist für den Apostel Paulus das große Ziel. Davon lebt er jetzt schon in dieser Zeit und darauf freut er sich, danach sehnt er sich, einmal zu Hause zu sein daheim zu sein, so heißt es hier bei Luther, bei dem Herrn. Wir sehen also, welch ein Verlangen Paulus hat, alle Zeit bei seinem Herrn zu sein und in einer neuen Geistleiblichkeit für immer seine Herrlichkeit zu schauen. Den einzigen Grund für sein Bleiben auf dieser Erde, das ist jetzt wichtig, dass wir uns persönlich auch dem stellen, was Paulus schreibt, hier und auch an anderer Stelle im Philipperbrief. Den einzigen Grund für sein Bleiben auf dieser Erde nennt er im Philipperbrief, Kapitel 1, 23 und 24, ich lese: Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Was auch viel besser wäre. Aber jetzt kommt dieser Grund, warum er noch bleiben will. Das ist der einzige Grund. Schon an dieser Stelle stockt es bei uns. Ja? Es wäre also besser, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Jetzt kommt es. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, also im Leib, hier auf dieser Erde zu bleiben, um euretwillen. Das war der einzige Grund. Um euretwillen. Letztlich nach dem Willen Gottes, um des Willens Gottes. Aber dann eben auch, um euch zu dienen. Allerdings handelt es sich an dieser Stelle im Philipperbrief zwar schon um eine Herrlichkeit, das können wir nicht leugnen, frei von Sünde und Leid, aber noch nicht um den Empfang eines neuen Herrlichkeitsleibes. Denn diesen, den Herrlichkeitsleib, den gibt es erst bei der Auferstehung bzw. bei der Entrückung, je nachdem. Also Philipper Kapitel 1 ist ein Abscheiden aus dieser Welt, um beim Herrn zu sein, aber in einer Art Zwischenzustand, den wir uns schlecht vorstellen können, ohne den Auferstehungsleib, bis zu dem Tag der Auferstehung. Ja? Aber was wir in beiden Fällen hier im 2. Korintherbrief und auch im Philipperbrief, Kapitel 1, an dieser Stelle erkennen können, ist, welch eine Sehnsucht der Apostel Paulus danach hat, beim Herrn zu sein. Sie ist so groß, dass er, wenn es nur um ihn persönlich ginge, lieber sterben würde, um bei Jesus zu sein, als noch länger auf dieser Erde zu leben. Das ist die Sehnsucht. Das ist das Verlangen, das den Apostel Paulus beseelte. Stellen wir uns einmal vor, am Anfang dieses neuen Jahres hätte jemand unter uns gesagt: Wie gerne würde ich in diesem Jahr heimgehen. Ich sehne mich zwar nicht nach dem Sterben an sich, nach diesem Sterbensprozess, der kann ja sehr, sehr schwierig sein. Das ist ganz unterschiedlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, diese beiden Beispiele genannt aus der Kirchengeschichte. Einmal Alfred Christlieb, Pfarrer Christlieb, der nach einem Dienst am Sonntag, nach einem Verkündigungsdienst, noch eine kleine Ruhepause einlegte, eine Mittagspause und dann so sanft hinüberschlummerte in die Herrlichkeit zu seinem Herrn. Na, das wünscht man sich natürlich. Ne? Das wünscht man sich. Und dann gibt es eben das andere Beispiel, ja? Sein Freund Pastor Paul Humburg, der hier in Wuppertal gewirkt hat und über die Grenzen Wuppertals hinaus, hat einen schweren, schweren Todeskampf zu bestehen. Ein sehr, sehr notvoller Sterbensprozess ist es gewesen, den Gott ihm auferlegte, mit mancherlei Anfechtungen verbunden. Also es kann ganz unterschiedlich sein, ja. Also an sich geht es nicht darum, dass der Apostel Paulus sich nach dem Sterben, nach diesem Sterbensprozess sehnte, hingerichtet zu werden, wie es ihm ja tatsächlich dann später widerfahren ist, ist ja auch keine Kleinigkeit. Ne? Ja, aber wenn ich nur beim Herrn sein könnte, wenn ich nur beim Herrn sein könnte, so würde ich auch den Sterbensprozess willig und getrost in Kauf nehmen. Das ist das Zeugnis des Apostels Paulus, ja. Wenn ich nur bei ihm sein könnte. Wenn ich noch in dieser Welt bleiben will und noch eine positive Einstellung zu diesem Leben haben möchte, und das sollten wir ja auch, es gibt ja viele schöne Dinge in dieser Welt, die nicht an sich sündig sind und die wir auch als Christen genießen dürfen, nach dem Willen Gottes, weil Gott es so will. Ne? Im Grunde genommen nicht, weil wir uns das wünschen, sondern weil Gott es sich wünscht, ne? Für uns. Ne? Es geht immer um ihn und seine Verherrlichung auch darin. Also eine positive Einstellung brauchen wir durchaus zu dieser Zeit und Welt in einem gewissen Sinne. Also, wenn ich noch in dieser Welt bleiben will, mit einer positiven Einstellung zu diesem Leben, dann nur, weil Gott es so will, um für andere da zu sein. Die Frage ist doch, ihr Lieben, wer könnte guten Gewissens so reden? Ja? Wer könnte das so sagen? So kann doch nur derjenige sprechen, der ein inniges Liebesverhältnis zu Christus hat. Ein anderer kann das nicht. Er wird sich selbst was vormachen, wenn er das so nachsprechen würde. Ja? Oder wir lesen das zu Hause in der Bibel und dann, naja, auch dieser Text, nicht so ganz angenehm für uns. Ne? Dann ist gut, ja? Ja, dann ist gut, oder? Dann ist vielleicht gar nicht gut, ne? Also, so wie Paulus das hier tut, kann nur derjenige sprechen, der ein inniges Liebesverhältnis zu Christus hat. Bei uns, und wir wollen uns prüfen, ob es nicht so ist, bei uns lautet es doch eher umgekehrt. Ich möchte gerne noch lange auf dieser Erde leben, so lange wie möglich. Möglichst 90 Jahre alt werden, ne? Doch wenn es Gott anders beschlossen hat, wenn es unbedingt so sein soll, dann bin ich auch bereit zu gehen. Das ist ja schon was, ne? Wenn man bereit ist zu gehen. Das ist ja schon eine große Gnade, ja? Aber ansonsten würde ich auch noch gerne bleiben hier, ne? Also unser Denken ist umgekehrt. Merken wir, dass wir an dieser Stelle dem Apostel Paulus gar nicht so recht folgen können? Paulus sagt, ich möchte am liebsten im Himmel sein, in der Herrlichkeit. Am besten heute noch. Wenn es aber unbedingt erforderlich ist, bleibe ich auch noch, um euretwillen. Zur Verkündigung des Evangeliums, das war seine spezielle Aufgabe. Und wir sagen, wir möchten gerne noch hier bleiben. Ja, und wenn Gott das eben anders beschlossen hat, sind wir auch bereit zu gehen. Ja? Wir merken an dieser Stelle, wie erdgebunden wir noch sind und wie weit wir von der Gesinnung des Apostels Paulus entfernt sind. Wir singen Lieder und wissen oft gar nicht, was wir da eigentlich singen. Als wenn das das Selbstverständlichste wäre für uns, aber wenn wir uns mal hinterfragen, dann merken wir betrügen uns selbst. Und letztlich betrügen wir Gott. Nehmen wir nur diese eine Liedstrophe. Paulus konnte das in Wahrheit sagen oder singen, wenn er das Lied gekannt hätte. Dass mir werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Was ist denn das Große jetzt? Selige Ewigkeit. Oder sagen wir selige Herrlichkeit. Das ist das Große. Dass mir werde klein das Kleine, das Irdische, und das Große, die Herrlichkeit, das ewige Zusammensein mit meinem Heiland, groß erscheine, selige Ewigkeit. Die Liebesgemeinschaft mit dem Herrn ging dem Apostel Paulus über alles. Und darum hatte er Sehnsucht nach dem Himmel und nach der neuen Leiblichkeit, mit der er seinen geliebten Herrn schauen würde. Und auch das Entkleidetwerden im Sterben konnte seine Sehnsucht nicht dämpfen. Im Gegenteil, auch das Sterben musste mit dazu beitragen, seine Sehnsucht zu stillen, alle Zeit bei seinem Herrn zu sein. Wir kommen zum Schluss und fragen uns, was sollen wir tun, ihr Lieben? Was machen wir jetzt mit diesem Wort? Ja? Was sollen wir nun tun? Wir können natürlich einfach darüber hinweggehen. Ja, das machen wir ja gerne. Oder umgehen solch einen Text. Stellen uns diesem Text gar nicht, dem Wort gar nicht. Gehen darüber zum Alltag über. Naja, das war eben der Apostel Paulus. Und vielleicht haben wir sogar noch ein gutes Argument für uns parat. Dass wir sagen, ja, der Apostel Paulus, der musste auch solche schweren Leidenswege gehen. Mir geht es ja noch verhältnismäßig gut auf dieser Erde. Ne? Warum sollte ich mich nach dem Himmel sehen? Und so hat man dann seine Entschuldigung. Man stellt sich diesem Wort nicht. Wir können natürlich einfach darüber hinweggehen und uns damit zufrieden geben, dass wir ja auch hier schon Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben dürfen, wenn auch nur im Glauben. Was wir ja nicht gering schätzen, wie wir gehört haben. Ja? Das schätzen wir ja nicht gering. Wenn Paulus sagt, wenn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, dann ist das nicht eine Geringschätzung des Glaubens und des Glaubensweges. Aber es ist eben noch nicht das Schauen. Das Größere, das Herrlichere, wonach er sich sehnt, ist das Schauen. Ja? Und so kann man sich damit zufrieden geben und kann sagen, naja, ich habe ja auch hier durch den Glauben an Gottes Wort schon schöne Stunden der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das reicht mir vollkommen. Ob aber auch unser Herr damit zufrieden ist, dass wir uns nicht oder kaum nach der vollkommenen Vereinigung mit ihm in der Herrlichkeit sehnen. Stellen wir uns eine Braut vor, die sich nicht danach sehnt, mit dem Bräutigam eins zu werden. Irgendwas stimmt da nicht mit der Liebe, würde man sagen. Ne? Ist doch recht, oder? Sollte denn unser Herr Jesus Christus, der sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben, in der Herrlichkeit, sollte er sich darüber freuen, dass bei uns diese Sehnsucht gar nicht oder kaum vorhanden ist? Nun, noch einmal die Frage, was sollen wir tun? Es ist Gottes Wille, dass wir zugeben, das ist der erste Schritt, dass wir zugeben, wie sehr wir das Sterben als einen großen Verlust empfinden und nicht, wie Paulus sagt im Philipperbrief, als Gewinn. Wir empfinden das als einen großen Verlust. Wenn wir das so vor Gott einmal bekennen, Herr, ich sehne mich im Grunde genommen von meiner Natur her gar nicht nach dir. Ich möchte noch gar nicht in den Himmel, zu dir, in deine Herrlichkeit, Gemeinschaft zu haben, auf ewig mit dir, deine Schönheit zu sehen. Ich sehne mich gar nicht danach. Das zuzugeben, das Gott persönlich einmal zu bekennen und zu sagen im Gebet, das ist eine schmerzliche Sache. Ja. Mir fällt das sehr, sehr schwer. Das zuzugeben vor Gott, ja, das zu sagen. Ich muss sagen, an dieser Stelle bin ich heute Nacht noch an meiner eigenen Predigt gestorben. Ja, ihr versteht, was ich damit meine. Ja? Hatte meine Predigt soweit fertig, dann habe ich mich heute Nacht nochmal hingesetzt, nochmal damit befasst. Ja, und dann musste ich mich fragen, wie steht es denn mit dir? Wie steht es denn mit mir ganz persönlich? Sehne ich mich nach dem Himmel? Würde ich gerne jetzt bald abscheiden, um beim Herrn zu sein? Der einzige Grund, noch zu bleiben, ist für nach dem Willen Gottes für andere da zu sein, anderen zu dienen. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir uns einmal solchen Texten wirklich stellen. Sie sind sehr unbequem, aber sie führen dahin, dass wir Zuflucht nehmen zu seiner Gnade, zu seiner Stellvertretung. Sein schmerzliches Bekenntnis, das wir aber einmal über unsere Lippen bringen sollten, Gott gegenüber, sodass wir dann bei ihm Zuflucht nehmen. Um mal rein menschlich zu sprechen, der Herr sagt, würde dir antworten, das weiß ich ja schon längst, ne? Nur du wusstest es nicht, du hast dich selbst betrogen. Jetzt ist es gut, dass du es mal aussprichst, dass du es mal sagst, wie es wirklich mit dir in deinem Verhältnis zu mir bestellt ist. Gott wartet darauf. Das ist immer der erste Schritt, dass aus diesem Verlustdenken, um hier vom Text her zu sprechen, ein Gewinndenken wird. Es ist ja nur möglich durch das Gnadenwirken Gottes an unserer Seele. Und dann dürfen wir uns darüber freuen, dass unser Herr Jesus auch diesen unseligen Erdmagnetismus, so hat mal jemand das formuliert, mit ans Kreuz genommen hat und wir in seiner Gerechtigkeit die Sehnsucht nach ihm selbst und unserem himmlischen Vater haben dürfen. Das ist eingeschlossen in die Glaubensgerechtigkeit oder in der Glaubensgerechtigkeit eingeschlossen. Gott rechnet mir also seine Sehnsucht, die Sehnsucht des Sohnes Gottes zu. Seine Sehnsucht nach dem Vater ist jetzt auch meine Sehnsucht nach Christus und nach dem Vater im Himmel. Das ist immer die Grundlage, immer die Grundvoraussetzung dafür, dass der Heilige Geist dann auch etwas wirkt, sodass wir sagen können, ja, im Namen Jesu sehne ich mich wirklich jetzt nach dir, nach Gemeinschaft mit dir. Und Sterben ist letztlich mein Gewinn. Immer die Grundvoraussetzung. Aber es gilt, sich einmal dem zu stellen. Das ist wichtig. Dann werden wir froh über die Stellvertretung und über die Gnadenwirkungen Gottes. Denn dann ist es auch ein Prozess. Und wir können es den jüngeren Leuten, besonders den jüngeren Leuten, nicht verüben, wenn sie sich für diese Zeit und Welt noch vieles wünschen und erträumen. Aber für uns Ältere, ich zähle mich mal mit dazu, sollte doch wirklich gelten, dass wir uns freuen auf den Himmel. Besser heute als morgen, dort zu sein, in der Herrlichkeit. Aber ich sehe das für mich persönlich und von daher verkündige ich es euch auch, nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Du kannst das ja nicht machen. Du kannst dich ja innerlich nicht so verkrampfen und so quälen, damit dann schließlich herauskommt, ja, jetzt möchte ich gerne sterben, um beim Herrn zu sein, wie der Apostel Paulus das sagt. Das ist eine Wirkung der Gnade Gottes, ja. Aber unter Gnade sehen wir das und dürfen wir das auch erwarten und nicht unter Gesetz. Es geht hier nicht um ein eigenes Bemühen und Abstrampeln, jetzt muss ich aber. Ja? Jetzt darf ich mich über nichts mehr freuen in dieser Zeit und Welt. Ne? Das wäre dann ein Extrem. Ne? Das wäre dann ein Extrem. Und auch die Sterbenswege, wenn wir es mal so bezeichnen können, die wir jetzt so gehen, diese Leidenswege, sollen ja dazu dienen, dass wir uns diesen Fragen einmal stellen. Ne? Dass wir mal stille werden und fragen uns, was hat der Herr mir denn jetzt damit zu sagen? Ich weiß, es geht ja nicht nur darum, wenn wir einmal an Krankheitsnöte denken oder was es auch sein mag. Ja? Was es auch sein mag. Herr, mir muss jetzt geholfen werden, du musst mir jetzt helfen, ja, bitte hilf mir doch. Sondern, Herr, hast du mir etwas zu sagen? Etwas ganz Wichtiges zu sagen in dieser Not. Willst du mich näher zu dir hinziehen? Habe ich vielleicht ein viel größeres Problem als das irdische, nämlich ein geistliches Problem. Und wer so zum Glauben gekommen ist, durch ein geistliches Problem, das er gehabt hat, dessen Glaubensweg geht auch in dieser Zeit in wunderbarer Weise voran zum Himmel hin. Aber wer schon vom Anfang an nur ein irdisches Problem gehabt hat und deshalb zu Jesus gekommen ist, damit er es leichter hat, damit er es schöner hat, damit es besser geht in der Ehe, damit er finanziell vielleicht auch besser versorgt wird oder was es auch sein mag, ja? Wer so zum Glauben gekommen ist, Der darf sich nicht wundern, wenn er keine Sehnsucht bekommt im Laufe der Zeit nach dem Himmel, nach der ewigen Herrlichkeit. Da muss noch manches nachgeholt werden. Ne? Manches muss dann noch nachgeholt werden. Es geht eben auch nicht darum, denken wir jetzt an unseren Bruder Borotta, der ja heimgegangen ist, dass wir sagen, ja, er hat es überstanden. Ne? Was hat er denn überstanden? Nun, seine körperlichen Nöte. Ne? Er war ja zuletzt sehr, sehr krank und schwach. Ne? Wer ihn gekannt hat in früheren Tagen, der strotzte nur so vor Kraft. Aber jetzt ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Ganz schwach und ganz elend. Und jetzt hat er es überstanden. Und dann pflegt man oftmals auch das Wort erlöst zu gebrauchen. Ne? Erlöst von seinem Leiden. Na gut, er hat das Leiden überstanden. Das hat ja auch alles seinen Platz, dieses Denken. Aber ist nicht das Entscheidende? Er ist jetzt beim Herrn. Er hat jetzt ewige Gemeinschaft mit seinem Herrn, an den er geglaubt hat. Den er hier nicht gesehen hat und ihn dennoch lieb gehabt hat, wie Petrus sagt. Und jetzt ist er bei ihm. Alle Zeit. Für alle Zeit, wie Paulus sagt. Darauf kommt es doch an, oder nicht? Nicht nur, dass man das Leiden in dieser Zeit überstanden hat, sondern dass wir dann bei ihm sein werden. Bei Christus. Rechnen wir im Glauben damit, dass Gott uns seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seines Sohnes mehr und mehr offenbart, dann wird auch die Sehnsucht nach ewiger Gemeinschaft mit ihm mehr und mehr zunehmen. Das ist es. Ne? Herr, lass mich deine Herrlichkeit jetzt schon sehen in deinem Wort, dann wächst du auch ein Verlangen, dich einmal zu sehen in deiner Herrlichkeit. Dann werden wir auch das Verlassen unseres irdischen Leibes einst als Gewinn empfinden. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, du kennst uns. Dir können wir und wollen auch nicht dir etwas vormachen. Aber es fehlt uns oftmals an Licht, an Klarheit über uns selbst, über unser Verhältnis zu dir, neigen dazu, uns selbst zu betrügen. Herr, vergib uns unsere große Schuld, unseren Mangel an Liebe zu dir, Sehnsucht mit dir einmal in ewiger Herrlichkeit zusammen zu sein und dich zu schauen. Vergib es uns bitte und mach einfach weiter mit uns, lieber Herr. Wir haben ja in dir schon alles, Herr Jesus, wie wir es heute Morgen auch in der Andacht schon gehört haben. Wir sind ja jetzt schon vollkommen in dir, in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Und dann, ja, dann kommt das Größte, was es überhaupt gibt, ewige, selige Gemeinschaft mit dir. Amen.